Ja, mein Name ist Paul Schuster und ich bin hier in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Rastatt Gemeindereferent und somit fröne ich hier meiner Leidenschaft, nämlich Gott durch mein Vertrauen zu ehren. Das ist auch gleichzeitig unser Ehemotto von Steffi und von mir, Gott durch unser Vertrauen ehren. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet, nicht nur bald, haben 3 Kinder. Und das reicht jetzt auch zu mir, denn ihr seid nicht wegen mir heute hier, sondern ihr seid heute Morgen hier wegen Linda und wegen David. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Liebe Linda, lieber David, liebe Familie, liebe Gäste, liebe Freunde und auch liebe Glaubensgeschwister der EFG Rastatt. Schön, dass ihr heute Mittag zu diesem ganz außergewöhnlichen Gottesdienst hier zusammengekommen seid. Es ist euer Tag, das ist richtig. Und ihr habt diesen Tag bestimmt von langer Hand geplant, vorbereitet, dem entgegengefiebert. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es wirklich soweit und ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und könnt das genießen. Gleichzeitig habt ihr auch gesagt, Linda und David, dass es euer Herzenswunsch ist, diesen Tag eben nicht nur exklusiv zu feiern, so nur für euch, sondern eben gemeinsam mit der Gemeinde hier. Und zwar deshalb, weil ihr hier aufgewachsen seid. Beide, ihr seid hier groß geworden und das auch in der Gemeinde hier in Rastatt. Viele der älteren Geschwister kennen euch von Krabbelalter an bis jetzt heute zu diesem Tag. Und ihr seid hier groß geworden, ihr habt hier Kindergottesdienst erlebt, Geschichten aus der Bibel gehört, ihr habt biblischen Unterricht genossen, ihr habt hier auch Freunde gefunden, ihr habt euch gegenseitig gefunden hier. Das war auch im Rahmen dieser Gemeinde hier und habe mitgeholfen und das nicht zu knapp, dass Gemeinde hier eine schöne Gemeinschaft ist, eine gesegnete Gemeinschaft, dass Gemeinde auch wächst und weiter vorwärts geht. Das liegt nicht allein an der Technik, David, die würde heute Morgen nicht so stehen, wenn du nicht mitgeackert hättest im Hintergrund. Und Linda, was du an Jungschar-Mitarbeit geleistet hast und überhaupt an Deko und sonstigen Dingen, das kann man gar nicht genug beschreiben und loben. Hier in der Gemeinde auch haben wir aber mit euch gemeinsam diesen Schock miterlebt, dass deine Lindas Eltern verunglückt sind in Israel und wir haben hier auch miteinander uns gefragt, weshalb das geschehen musste. Und wir haben uns auch gemeinsam hier trösten lassen und uns gegenseitig getröstet und getrauert und gerungen. Darum, wie kann Gott so etwas gewollt haben? Nein, es war kein Unglück, sondern es war ein Glück, das aber Gott im Sinn hatte. Und ich glaube auch bei all dem Schweren, Linda, dass du, deine Familie, dass ihr mitgemacht habt, dass Gott trotzdem euch gehalten hat und getragen hat bis zu diesem Tag heute. Linda, wir alle hier in der Gemeinde haben gestaunt, was du für ein festes Gottesvertrauen hattest und an Gott festgehalten hast. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, du hast Linda in dieser Zeit Gott noch viel, viel näher und intensiver kennengelernt als so manch einer von uns und Gott lieben gelernt. Und ich meine, dass in dieser herausfordernden Zeit bis heute du gemerkt hast, dass Gott euch nicht im Stich gelassen hat, dich nicht im Stich gelassen hat, sondern Gott hat auch in dem Schweren vorgesorgt und Gott hat auch diesen Tag schon gesehen und er wusste, dass der 2. Oktober 2022 kommt, an dem ihr beide hier miteinander Hochzeit feiert. Und ihr dürft sicher sein, Linda, dass deine Eltern Larissa und auch Joachim, dass sie sich mitfreuen, ganz sicher. Und dass sie mit dabei sind, wenn auch nicht hier auf dieser Erde, aber auf jeden Fall aus der Ewigkeit her sehen sie euch und wünschen euch bestimmt von ganzem Herzen alles Glück dieser Welt, das es nur geben kann. Wir möchten uns auch bedanken bei euch, dass ihr uns als ganze Gemeinde eingeladen habt zu eurer Hochzeit. Das ist was Schönes und es ist uns eine Ehre, diesen Tag mit euch gemeinsam zu feiern. Liebe Linda, lieber David, ihr habt einen wunderbaren Trauvers ausgesucht. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass nicht ich das schon getan habe vor 15 Jahren, denn es ist ein unglaublich guter Vers für eine Ehe, ein unglaublich tolles Ehemotto, das ihr euch auf die Fahnen schreibt Und diesen Vers, den möchte ich ganz gleich mit uns gemeinsam hier ein klein wenig beackern und graben und Schätze emporheben. Und ich hoffe, dass es auch für euch beide als Hochzeitspaar, aber auch für uns alle, die wir heute hier sind, Schätze sind, die wir mitnehmen können für unser Leben und die wir dann einsetzen können in unserem Leben. Euer Bibelvers, euer Ehemotto, das steht in Philipper 2, Vers 2. Und da lesen wir, so macht meine Freude völlig. Und das schreibt der Apostel Paulus. Und er schreibt es einer ganzen Gemeinde. Und heute sind wir hier als ganze Gemeinde. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das Gleiche bedacht seid. Das ist erstmal überwältigend, diese paar Worte zu lesen, denn was wollte Paulus hiermit sagen und welche Worte sind jetzt so die richtig wichtigen Worte? Und es gibt einen ersten Punkt für mich. Ja, es gibt hier ein Wort, das gleich zweimal vorkommt. Und mein Bibelschullehrer hat gesagt, wenn in einem Bibelvers ein Wort zweimal erwähnt wird, dann kann das bestimmt etwas ganz Wichtiges sein. Und so ist es auch hier. Es ist das Wort eines Sinnes sein oder auf das Gleiche bedacht sein. Im Deutschen werden hier unterschiedliche Formulierungen benutzt. Aber im Griechischen steht ein Wort, und zwar das Wort phroneo. Und dieses Wort phroneo kann man auch noch anders übersetzen. Man kann es übersetzen mit denken, also wir sollen das Gleiche denken, oder gleich urteilen oder das Gleiche meinen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich euch fragen soll, Linda und David, ob ihr heute Morgen das Gleiche gedacht habt. Es könnte peinlich werden, ich weiß es nicht. Und ganz sicher, wenn ihr vielleicht Ähnliches gedacht habt, dann habt ihr vielleicht doch, einfach weil ihr Mann und Frau seid und weil Männer anders denken als Frauen, nehme ich mal an, war das doch nicht so genau das Gleiche, oder? So, sondern jeder hat nochmal ein bisschen anderen Aspekt, anderen Blickwinkel, andere Richtung, aus der er etwas denkt und meint und urteilt. Und das ist einfach so. Das hat Gott in uns Menschen hineingelegt, dass wir nicht alle gleich denken. Das wäre manchmal vielleicht wünschenswert. Aber im ganz Allgemeinen ist es, glaube ich, super, dass jeder denkt und urteilt, wie er das so tut. Dieses Wort aber, das vom Verstand redet, von unserer Klugheit spricht, dieses Wort taucht immer mal wieder bei Paulus im Neuen Testament auf. Und der Apostel Paulus, er verwendet es ganz unterschiedlich. Er sagt zum Beispiel in Römer 12, Vers 3, wir, und damit meint er uns Christen, sollen nicht höher von uns persönlich denken, als das, was Gott jedem zugeteilt hat. Linda, du sollst nicht mehr von dir denken, als du bist jetzt Ehefrau. Das ist jetzt einfach so. Du hast unterschrieben vorgestern, ich habe es gesehen auf dem Status, da war das Bild gepostet, für immer hast du geschrieben. Also denk jetzt nicht, du wärst was Besonderes. Du bist jetzt Ehefrau. Und David, du kannst auch nicht anders denken, ja? Du warst dabei, die Zeugen waren dabei, eure Trauzeugen waren dabei, die haben das gesehen. Heute sehen wir das, dass ihr das bekundet. Du bist jetzt Ehemann, fertig, Ende. Also das kannst du jetzt denken und nicht höher. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 16 auch noch, wir sollen auch nicht auf unsere eigene Klugheit, auf unser eigenes Denken bauen. Ja, und in der Gefahr sind wir alle, dass wir uns irgendwas zusammendenken und meinen, das wäre der Weisheit letzter Schluss. Und es sind dann manchmal peinliche Momente, wenn wir merken, das war es nicht. Unser Denken hat nicht ausgereicht. Unser Denken war zu klein. Unser Denken war zu einseitig. Und wir kamen zu keinem guten Ergebnis. Ich hoffe, dass es euch nicht allzu oft so geht, aber in der Ehe ist das normal, dass man plötzlich merkt, dass man nicht weit genug gedacht hat. Und dass man nicht gedacht hat, dem anderen Gutes zu tun, sondern man hat vielleicht nur an sich selber gedacht. Und dass es dann hinterher ein bisschen kracht, wer will einem das verübeln? Also ihr merkt, der Apostel Paulus war kein weltabgewandter Theoretiker, sondern er spricht aus dem Leben. Er weiß, worum es geht, wenn wir denken. Er sagt dann weiter im 1. Korintherbrief 13, Vers 11, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich dachte, da kommt wieder dieses Wort, ich dachte wie ein Kind, ich urteilte, auch wieder dieses Wort, wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, da tat ich das weg, was kindlich war. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, Linda und David, dass wir euch inzwischen als wirkliche Erwachsene sehen, in unserer Mitte als Gemeinde. Nicht mehr als die kleinen Kinder, die ihr mal wart, weil ihr genau das erlebt habt. Ihr habt euer Denken von einem Kinderdenken hin zu einem Erwachsenendenken von Gott gestalten lassen. Und ihr denkt inzwischen anders. Ihr denkt reflektierter. Ihr denkt weiser und klüger, als ihr das bisher vielleicht getan habt. Und jetzt als Ehepaar erst recht. Ja, ihr denkt wie Erwachsene. Und wir als Gemeinde sollten mit euch ähnlich denken wie Erwachsene. Jetzt schwenkt der Paulus ein klein wenig um und er sagt in Philipper 3, Vers 19, es gibt Menschen auf dieser Welt, die denken auch, aber sie denken nur an ihren eigenen Bauch, an ihre eigene Begierde und sie sind sogar stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Paulus sagt nicht, dass diese Menschen gar nicht denken, doch die denken auch, aber sie denken verkehrt. Und dass Menschen verkehrt denken, das erleben wir pausenlos in unserer heutigen Gesellschaft. Braucht nur in die Zeitung hineingucken, braucht nur das Fernsehen anstellen, braucht nur über Twitter oder WhatsApp oder was auch immer unterwegs sein und dann merkt ihr, dass genau das stimmt. Dass es immer mehr Menschen gibt, die denken auch, aber das, was sie denken, ist irgendwie Schrott. Das sieht man am Ergebnis, das dabei rauskommt. Ich hoffe, dass ihr diese Erfahrung, dass euer Denken Schrott produziert, nicht allzu oft machen müsst, sondern dass euer Denken ein gutes Denken ist, in eine gute Richtung hinführt. Es gibt auch ein interessantes Denken zwischen Menschen, auch zwischen Christen, das Paulus in Philipper 4, Vers 2 anspricht. Und er hat hier zwei Frauen vor Augen, einmal die Evodia und einmal die Syntyche. Und es waren zwei gestandene Frauen in der Gemeinde, die hatten da was zu sagen. Die hatten sich inzwischen auch gegenseitig was zu sagen und das, was sie sich sagten, war nicht schön. Denn die beiden, die waren im Streit miteinander. Und Paulus sagt diesen beiden Frauen, ihr Lieben, Evodia und Syntyche, legt eure Unstimmigkeiten bitte beiseite. Ihr sollt euch auf das eine Ziel ausrichten, nämlich gleichgesinnt zu sein, gleich zu denken, eines Sinnes sein, auf das Gleiche bedacht sein. Paulus ermahnt diese beiden genauso wie dieser Vers, hey, ihr sollt ein Denken haben. Nicht jeder denkt sich seines und dann streitet ihr miteinander. Und jetzt kommt diese große Frage, nachdem wir das jetzt so ein bisschen kennengelernt haben, diesen Begriff, dieses Eindenken, ein gutes Denken. Ja, aber bitteschön, was soll man denn dann denken? Was ist denn ein gutes Denken? Wer sagt mir denn, was ich zu denken habe? Und dass am Ende kein Schrott rauskommt, sondern wirklich Segen, Gutes. Und dafür möchte ich ganz gerne den Bibelvers, den ihr euch gewählt habt, im Zusammenhang lesen. Denn das wird sehr deutlich aus den Versen, die davor und auch danach stehen. Ich lese die ersten 5 Verse aus Philipper Kapitel 2. Und ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Die ist einfach ein bisschen geläufiger und trifft es sprachlich sehr gut. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ist es das? Ich denke schon. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, euch durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft miteinander zu erbauen und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also wenn einer das will, wenn einer dieses Denken hat, diese Gesinnung hat, diese Ausrichtung hat, dann denkt er richtig. Und jetzt kommt euer Vers. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und jetzt kommt wieder dieses falsche Denken. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also die Bibel ist natürlich voll von gutem Denken, voll von Ratschlägen, was man denken soll, auch warum man es denken soll. Sie zeigt auch das Ergebnis auf, was nach einem solchen Denken kommt. Aber noch am allerbesten ist es, die Bibel sagt nicht nur irgendwelche Worte zu uns und irgendwelche Theorien, sondern sie zeigt uns auch ein Beispiel. Sie zeigt uns eine Person. Sie zeigt uns Jesus Christus, der richtig gedacht hat. Und die Bibel sagt, macht es so wie er. Was hat er getan? Er kam auf die Welt und er hat sich klein gemacht wie ein Mensch. So hat er gedacht. Er war Gott gehorsam und hat gesagt, ja Papa, ich tue das, weil es der einzige Weg ist, um diese kaputten Menschen zu mir zu ziehen. Und ich möchte sie mit Liebe beschenken, ich möchte ihnen Vergebung bringen, ich möchte, dass sie mit mir leben und dass sie eine Ewigkeit lang bei mir sind. Das ist das richtige Denken. Und dann war Jesus sich nicht zu schade, allein Mensch zu werden, er war sich nicht zu schade, sogar am Kreuz für uns zu sterben. Und das sind die folgenden Verse hier in Kapitel 2 im Philipperbrief, dass Jesus sich selbst erniedrigt hat. Er hätte es nicht gemusst. Er hätte im Himmel bleiben können. Da war alles schön und gut. Keine Sorgen, keine Trauer, keine Not, kein Geschrei, gar nichts. Aber er hat das, was sein Luxus war, aufgegeben, komplett aufgegeben, weil er dich und mich so lieb hat. Das, sagt die Bibel, ist das richtige Denken. Und David, jetzt wird es happig für dich. Denn die Bibel sagt, du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus ist vom Himmel herabgestiegen. Ich weiß nicht, von welchem Ross du herabsteigen musst. Aber das heißt es. Ja, dass du manchmal von einem gewissen hohen Ross, auf dem du gerade unterwegs bist, warum auch immer, wie viel PS auch immer das haben mag, dass du da etwas herabsteigst. Und nicht, vielleicht nicht nur etwas, sondern manchmal recht tief hinabsteigst und dich selber einfach mal außen vor lässt und dafür Linda siehst und sie lieb hast, wie Jesus sie lieb gehabt hat. Und genauso hat Jesus dich ja immer noch lieb. Du bist deswegen nicht ungeliebt, nur weil du dich klein machst. Und Linda, das Gleiche gilt ja auch für dich. In einer emanzipierten Welt, wo die Frauen meinen, sie wären der Nabel der Welt, ich übertreibe ein wenig, ja, da gilt es manchmal, sich das kaputte Denken dieser Welt vor Augen zu malen und sagen, das mache ich nicht mit. Ich will richtig denken, ich will nicht kaputt denken. Und ich will nicht meine Ehe kaputt machen, ich will David nicht kaputt machen. Ich will meine Gemeinde nicht kaputt machen, sondern ich möchte richtig denken. Herr, hilf mir, dass ich das tun kann. Es geht um diese echte Agape-Liebe. Es geht darum, dass man sich selbst aufgibt und hingibt. Es geht darum, dass man das Wohl des anderen über sein eigenes stellt. Und wer von uns, der schon verheiratet ist, kann sagen, dass er das schon immer getan hat. Wir bleiben immer schuldig, den anderen noch mehr zu lieben, als wir es vielleicht tun. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen die Flinte ins Korn werfen müssen, dass es unmöglich ist. Nein, sondern mit Gottes Hilfe. Dieses Trauversprechen werde ich euch nachher abnehmen. Und ihr dürft euch das wirklich versprechen. Und es ist ein heiliges Versprechen. Aber ihr versprecht es euch ja nicht, weil ihr so tolle Leute seid. Sondern ihr versprecht es, weil ihr sagt, mit Gottes Hilfe. Wollen wir uns das versprechen? Gott selber hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen, zum Miteinander, zum Füreinander. Wir brauchen uns. Wir brauchen uns als Ehepaare. Wir brauchen uns als Familien, wir brauchen uns auch als Gemeinde und auch als Gesellschaft. Wir brauchen einander, wir Menschen. Keiner ist geboren, um allein zu sein. Aber dieses Miteinander funktioniert nur, wenn wir die Betriebsanleitung für uns Menschen auch wirklich leben. Und Gott hat die perfekte Betriebsanleitung für uns rausgegeben. Sein ewig gültiges Wort, die Bibel. Wir brauchen uns nur danach richten. Und das ist das Schöne in eurem Trauvers. Dass diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses gleiche Denken dass das eure Ehe ausmachen soll und dass das unsere ganze Gemeinschaft auch als ganze Gemeinde ausmachen soll. Wir sollen gleich denken. Und zwar so denken, wie Gott es möchte. Um das Ganze anschaulich zu machen, habe ich euch etwas mitgebracht. Und zwar, ich hüpfe jetzt in eurem Vers von diesem einen Begriff, der zweimal auftaucht, zu einem einzelnen Wort, das ganz ähnlich klingt. Das ist das Wort einmütig. Und dieses Wort einmütig, das steht natürlich auch im Urtext auf Griechisch da drin. Und wenn wir das auf Griechisch hören, dann klingelt es bei uns. Denn das kennen wir. Dieses Wort einmütig kommt von dem griechischen Symphonie. Und Symphonie, auf Deutsch übersetzt, heißt etwas, was zusammenklingt. Etwas, was wohl tönt, etwas, was übereinstimmend klingt. Man könnte auf Deutsch auch sagen, das ist ein Herz und eine Seele. Das ist dieses Wort einmütig. Ein Herz und eine Seele, das seid ihr heute ganz sicher. Morgen frage ich mal nach. Aber dieses Symphonieorchester, stellt euch mal das beste Symphonieorchester der Welt vor. Weiß jemand, welches das ist? Cheryl? In Wien, jawohl. Oh, super, gute Musiker unter uns. Die Wiener Philharmoniker, sagt man zumindest, es gibt natürlich auch andere Meinungen darüber, aber sie sollen wohl das beste Symphonieorchester der ganzen Welt sein. Die haben schon so viele Preise abgestaubt und sind weltbekannt und gehen auf Tournee und überhaupt. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Wiener Philharmoniker, die sind super talentiert. Auf ihrem Instrument sind sie Meister ihres Faches. Sonst würden die da gar nicht angestellt werden. Alles ist herausgeputzt. Sie haben stundenlang geprobt, tagelang geprobt, wochenlang geprobt. Und jetzt ist der Wiener Opernball gekommen. Und der findet alle Jahre statt. Die Ränge, wie ihr sehen könnt, sind zum Bersten voll. Das ist auch heute hier bei uns der Fall. Alles ist auf das Feierlichste herausgeputzt. Die Tänzer sind genauestens instruiert und in langer Parade aufgereiht. Die Blumenbouquets und die Girlanden wetteifern miteinander im glitzernden Gold der Kronleuchter. Alles ist poliert und jetzt kann es losgehen. Aber, wer scharfe Augen hat, der merkt, da fehlt noch etwas auf dem Bild. Wer fehlt denn da noch? Der Dirigent fehlt da, richtig, ihr habt recht. Auf dem Bild fehlt noch der Dirigent. Das ist da in der Mitte, das Pult, seht ihr das da von weitem? Und der Mann auf dem Pult, der fehlt noch. Und ohne den kann es nicht losgehen. Man könnte auch sagen, dieser Dirigent ist der Allerwichtigste, den es braucht, damit das überhaupt jetzt, damit man feiern kann. Ohne Dirigent kein Konzert, kein Opernball, also das wäre da furchtbar. Und ja, der Dirigent kommt natürlich. Natürlich gibt es einen. Und bei den Wiener Philharmonikern, bei dem großen Wiener Opernball, gibt es oftmals einen Star-Dirigenten. Einen ganz besonders guten, fähigen, talentierten, bekannten Dirigenten, der dann die Ehre hat, mit diesem Orchester, mit diesem allerbesten der Welt in Wien dieses Konzert, diese Feierlichkeit zu gestalten. Ohne ihn, ohne diesen Dirigenten, wäre das Fest kaum denkbar. Er ist ein Meister seines Faches, er hat ein unglaubliches Taktgefühl und ein noch unglaublicheres Gehör, und zwar ein ganz, ganz, ganz feines Gehör, sodass er die feinsten Nuancen raushören kann bei den einzelnen Musikern, die da spielen, und wehe, einer patzt und einer vertut sich. Das kriegt er mit. Und er kriegt es ja nicht nur mit, sondern der weiß auch, was er dann tun muss, damit es trotzdem wieder harmonisch klingt. Damit die Töne zueinander passen, damit die Melodien fließen, damit es eine einzige Harmonie ist. Ein wunderbarer Zusammenklang, eine Wohltat für Ohren, für Augen, für die Seele, ein rauschendes Fest. Ich habe das versucht, in meinen schwachen Worten zu beschreiben. Ich habe euch das mitgebracht als kurzes Video, damit ihr das noch besser genießen könnt. Ja, und so wünschen wir uns natürlich, dass Linda und David ihre Ehe führen in einer herrlichen Symphonie. So wünscht sich das Gott von jedem von uns, dass er sein Leben gestaltet und führt. Und es soll ja nicht nur in der Ehe so sein, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Da sind auch die Singles mit hineingenommen. Jeder soll in dieser Symphonie Gottes seinen Part spielen. Und Gott selber ist dann der Stardirigent. Ich habe euch hier einen mitgebracht, Sir Simon Rattle, ganz, ganz bekannter, weltbekannter Stardirigent. Er hat auch in Baden-Baden dirigiert übrigens, auch in Berlin, und überhaupt wurde von der Queen in den Ritterstand gehoben. Ein unglaublicher Mann. Also wenn es einen Dirigenten gibt, der richtig top ist, dann er. Aber es gibt einen Dirigenten, der ist noch besser als er. Und der allerbeste Dirigent, den wir uns vorstellen können, das ist Gott persönlich. Er hat sich das Leben ausgedacht. Er hat sich Ehe ausgedacht, dass man sowas wie Hochzeit hier feiert und miteinander dann gemeinsam durchs Leben zieht. Das hat sich Gott ausgedacht. Und er gibt da auch den Takt dazu und sagt, los geht's. Ja, also heute ist Gott am Start mit euch. Er steht auf dem Dirigentenpult und jetzt geht's los. Ihr tanzt los, ihr spielt los oder wie auch immer. Und Gott möchte auch mit euch beiden eine wunderschöne Symphonie auf die Beine stellen. Es gilt natürlich dann, auf ihn zu hören. Denn stellt euch vor, das Orchester würde nicht tun, was der Dirigent sagt. Also das wäre ein Riesendesaster. Ich hoffe nicht, dass ihr schon mal so ein Konzert erlebt habt, wo die Musiker tun, was sie wollen. Alle müssen auf den Dirigenten hören. Es gibt gar keinen anderen Weg, wenn man zusammen Musik machen möchte. Und wenn wir uns nach Gott richten, nach seinen Anweisungen, dann wissen wir, dass Glück und Segen daraus fließen werden. Liebe Linda, lieber David, an ihn sollt ihr denken, an ihn soll euer Sinn gerichtet sein, er soll Zentrum in eurer Ehe sein und euch dirigieren können zu der perfekten Harmonie, zu einem Wohlklang füreinander, dass ihr euch gegenseitig aneinander freuen könnt, aber auch zum Wohlklang für eure Familie, zum Wohlklang für die ganze Gemeinde, zum Wohlklang für eure Arbeitskollegen, wo auch immer ihr seid. Und das gilt es jetzt einzuüben. Ja, ihr seid jetzt noch Anfänger erstmal. Ihr startet heute in diesen Ehealltag hinein. Noch seid ihr verliebt, das ist ja gut so. Das muss auch so sein am Anfang, damit diese Symphonie dann voller Inbrunst und voller Eifer angestimmt wird, damit ihr richtig loslegen könnt mit Üben, den Schwung mitnehmt und nachher, wenn dann der Alltag langsam kommt und die Gefühle vielleicht ein bisschen abflachen und es sich so einspielt, dass ihr dann trotzdem weitermacht, weil ihr wisst, dass es sich lohnt, weil ihr wisst, dass das Ergebnis ein super tolles Ergebnis ist. Nicht nur für unbeschwerte und sonnige Tage, sondern auch für Stunden, die schwer sind, die herausfordern, auch da möchte Gott uns dirigieren. Und Gott wünscht sich, dass jeder von uns einen wunderschönen Schlussakkord anstimmen kann, dass es nicht zwischen den abreißt, dieses herrliche Lied, und dass am Ende der Applaus des Himmels uns sicher ist. Dass nachher, wenn wir vor Gott stehen, er sagen kann, super gemacht, toll. 1A-Musiker, dich würde ich wieder nehmen. Du spielst bei mir mit erster Geige. Damit ihr das nicht so schnell vergesst, liebe Linda und lieber David, habe ich euch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das überragende Geschenk ist. Vermutlich nicht, denn es ist klassische Musik. Es ist eine Symphonie. Es ist von Herbert von Karajan, auch ein sehr begnadeter Dirigent. Der ist auch hier abgebildet. Also wenn euch die Musik zu langweilig ist, dann guckt euch nur das Bild an, das passt dann auch. Aber es soll euch erinnern an die Predigt heute, dass Gott euer Dirigent sein möchte. Und falls die Musik in eurem Alltag nicht so richtig Raum habt, da habt ihr auch noch was für ein ganz herrliches Badeerlebnis und so weiter. Also das ist dann für euch. Und was ich jetzt so exklusiv für das Brautpaar formuliert habe, das gilt natürlich uns allen. Es gilt uns allen, dass Paulus diese Worte ja nicht an ein Hochzeitspaar geschrieben hat, sondern er hat diese Worte an eine ganze Gemeinde geschrieben. An Menschen, die unterwegs sind mit Jesus Christus. Und es ist gültig. Es ist gültig damals für die Philipper, die sind ja in Europa, in Griechenland. Es ist gültig für uns heute hier. Und dieses Bewusstsein, dass Gott eine herrliche Symphonie mit uns Menschenkindern anstimmen möchte und aufführen möchte, dieses Bewusstsein bringt mich zu einer letzten Frage. Und zwar die Frage, die ich ganz bewusst heute stellen möchte. Eine Frage, die auch David und Linda gesagt haben, dass ich sie stellen darf heute. Und zwar die Frage, spielst du schon mit in diesem Symphonieorchester Gottes? Bist du da voll mit dabei? Hast du Ja gesagt zu Gott als dem Dirigenten deines Lebens? Oder bist du noch so ein Meckerer und Motzer außen vor dem Saal? Hast du deinen Blick immer auf diesen Dirigenten gerichtet? Und er darf dich leiten. Er darf dein Denken bestimmen, dass du richtig denkst. Und dass dein Leben eine wunderbare Symphonie ergibt. Du bist eingeladen dazu. Diese Einladung Gottes gilt auch an diesem Hochzeitstag heute. Und genauso wie Linda und David starten in dieses Abenteuer Ehe, kannst du auch heute starten in das Abenteuer Symphonieorchester mit Gott. Es kann auch für dich ein Starttag werden. Aber das musst du wollen. Du kannst zu dem Dirigenten hin. Du kannst sagen, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, für meine Schuld. Danke dafür. Ich nehme das an, dieses Geschenk. Ich möchte, dass du mein Denken füllst. Ich möchte, dass du mit mir eine himmlische Symphonie anstimmst und dass so wie Linda und David das Abenteuer Ehe leben wollen, ganz bewusst, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, dass du genauso mit ganzem Herz und mit ganzem Verstand sagst, Herr, ich singe jetzt nur noch für dich. Ich spiele nur noch für dich. Er ist der beste Dirigent aller Zeiten und er führt mit seinen geliebten Menschen die beste Symphonie auf, die man sich nur vorstellen kann. Ich darf dich einladen, komm und sei dabei.